Hi, hier
Jens
und Dr. Bauer mit den gemeinsamen Startgesprächen, einem neuen Format mit informativen Dialogen darüber, wie wir den Laden trotz Corona-Krise am Laufen halten können, als Video- und als Audio-Podcast. Jens, würdest du dich bitte kurz vorstellen?
Gerne. Ich bin der Jens Krück. Ich arbeite an der Universität des Saarlandes in der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer. Das ist eine Einheit, die sich damit beschäftigt, zum einen Gründer zu fördern, ganz wichtiges Thema, Innovationen zu fördern, indem wir interessierten Unternehmen den Zugang zur Hochschule ermöglichen. Wir haben ein Career Center, wo wir Unternehmen ermöglichen, frühzeitig in Kontakt mit Studierenden zu kommen. Man sieht also, ich arbeite an der Schnittstelle Universität und Wirtschaft. Daneben bin ich Geschäftsführer der WUT GmbH. Das ist eine Tochter der Universität des Saarlandes, die ein wenig die betriebswirtschaftlichen Dinge abwickelt, die im Technologietransfer zu tun sind. Beispielsweise betreiben wir ein Starterzentrum und auch die saarländische Patentverwertungsagentur gehört dazu.
Vielen Dank. Ich sage kurz ein paar Worte zu Carvolution und mir. Ich bin der Geschäftsführer der Carvolution Chemicals GmbH, außer der Gründer und alleinige Inhaber. Carvolution Chemicals ist der fairste, schnellste und sympathischste Anbieter für Chemikalien für Forschung und Entwicklung im deutschsprachigen Raum. Wir verkaufen die Chemikalien unter eigenem Label und arbeiten zusammen mit Herstellern auf der ganzen Welt. Unsere Kunden sind Universitäten und Forschungseinrichtungen im öffentlichen Bereich sowie kleine mittelständische Unternehmen, vor allem im privatwirtschaftlichen Bereich. Legen wir los. Jens, wie betrifft dich und die KWT die Corona-Krise?
In erster Linie so, wie es ganz viele Unternehmen betrifft. Das heißt, wir haben natürlich keinen direkten mehr Kontakt mehr untereinander. Das heißt, die Präsenzanwesenheit ist im Moment nicht möglich. Wie viele mussten wir von heute auf morgen aufs Homeoffice umstellen, was aber sehr gut funktioniert hat. Und auch bei uns, bei dem viel über Kundenkontakt läuft, da mussten wir natürlich neue Wege finden, wie wir jetzt mit unserer Zielgruppe kommunizieren. Das ist im Bereich Gründungen so. Gründungsinteressierte, die zu uns kommen, die eine Geschäftsidee haben, die sich mit uns austauschen wollen. Wir bieten ja die gesamte Bandbreite der Umsetzung einer Geschäftsidee an. Also von der ersten Idee über Businessplan, über Räume, die wir eben vermieten, über Workshops, die wir dazu anbieten. Aber eben sehr wichtig und eins der wichtigsten Themen auch einer intensiven Beratung, indem man wirklich zusammensetzt, sich die das Beispiel anguckt. So viel im Gründungsbereich, das ist natürlich dann so nicht mehr möglich. Das müssen wir irgendwie online gestalten in dem Bereich, wir nennen das Unternehmenskooperationen, also wo wir Unternehmen bei Innovationsprojekten begleiten, die sie im Idealfall mit Wissenschaftlern aus dem Hochschulumfeld machen. Auch da ist der persönliche Kontakt natürlich extrem wichtig, der so jetzt nicht mehr gegeben ist. Vieles, da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zu sprechen. Auch bei uns ist es jetzt nicht so, dass das Telefon nur klingelt und die Leute immer zu uns kommen und uns die Bude einrennen, sondern wir gehen natürlich auch proaktiv auf die Unternehmen zu. Das werden gerade viele Gründer und viele, die im Vertrieb arbeiten, kennen, dass da die Kontaktaufnahme deutlich schwieriger ist. Aber auch die Veranstaltungen, die wir im Career Center machen, sind natürlich jetzt nicht mehr über Präsenz möglich. Also wir haben da so Veranstaltungen wie, dass wir eine Hochschulmesse hätte heute sogar stattgefunden. Da nehmen 4.000 Leute teil. Das können wir nicht machen. Also wir sind in allen Bereichen betroffen. Wir haben auch eine Veranstaltungsagentur bei uns. Auch da kennen wir die Nöte, die da viele am Markt im Moment haben, dass man halt einfach viele Veranstaltungen nicht mehr machen kann.
Hm. Ja, ihr betreibt die Starterzentren, ne? Ich weiß das deshalb so genau, weil Carvolution genau dort gestartet ist in 2010. Wir werden ja in diesem Jahr 10 Jahre, können leider keine große Geburtstagsparty machen, jedenfalls so wie es im Moment aussieht. Wir werden da das 11-jährige groß feiern, kündige ich hiermit schon mal an.
Großartig.
Wie sieht es denn in den Starterzentren aus? Sind die leer oder sind die Starter da drin immer noch
Sie waren jetzt zum größten Teil leer und sind es zum Teil immer noch, bis auf wenige Ausnahmen. Also wir haben ja Gründer bei uns aus allen Bereichen. Und dort, wo ein Homeoffice möglich ist, insbesondere für die Gründer, die im IT-Bereich tätig sind, ist das überhaupt kein Problem. Aber nehmen wir mal dich als Beispiel. Du hast ja auch bei uns im Standardzentrum gesessen. Du kannst jetzt nicht alle Chemikalien mit nach Hause nehmen und dann von zu Hause aus verschicken. Weil da hätten wir halt Sonderregelungen getroffen. Bei uns haben wir wie alle Institutionen, wo es Sonderregelungen geben muss, haben wir natürlich die entsprechenden Schutzmaßnahmen getroffen, immer unter Einhaltung der Maßgabe, insbesondere auch der Landesregierung, was Kontakte und sowas angeht. Aber wir hatten schon noch das eine oder andere Gründerteam bei uns, das eben Zugang brauchte, weil sie in die Labore mussten. Das ist halt nun mal etwas, was man nicht zu Hause machen kann. Und wenn man das gefahrlos bei uns darstellen kann, so dass eben alle anderen da waren, dann konnten wir denen den Zugang auch gewähren. Auf der anderen Seite sozusagen vom Starterzentrum, wo wir sitzen, hatten wir auch nur eine Person in der Notbetreuung. Wenn also irgendwas vor Ort ist, dass man das machen kann, auch so ganz praktische Sachen, ne, mit Post und sowas. Das hat sich eine Person angeguckt, aber ansonsten waren die Starterzentren leer. Und sie füllen sich im Moment auch nur dann, wenn es wirklich sein muss, dass die Leute vor Ort sein müssen. Das können auch sehr banale Sachen sein, wie man muss mal 100 Seiten ausdrucken. Da hat man jetzt vielleicht auch nicht zu Hause so einen Drucker, der das immer unbedingt kann. Da kann man schon mal ins Starterzentrum kommen. Wir achten aber drauf, dass es da keinen Kontakt zwischen den Personen gibt.
Und auch nach wie vor. Es ist schade, ne? Denn das Wesen eines Starterzentrums ist ja, dass man sich da mit anderen Gründern trifft und austauscht. Das ist ja was im Moment stark eingeschränkt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr das sehr gut erkannt habt und versucht, so mit Online-Veranstaltungen da entgegenzusteuern. Ne? Gerade, wann war es? Vorgestern war ich ja selber bei einem dabei. Ganz große.
Ja, absolut. Ne? Also das trifft insbesondere Gründer, glaube ich, extrem, wenn sie nicht vor Ort sein können. Der Austausch der Gründer untereinander, das ist was sehr wichtig ist. Also worüber wir uns auch gefreut haben, ist, dass in unserem Umfeld unheimlich viel passiert ist. Du hast recht, wir machen eigene Veranstaltungen, die online stattfinden, wo den Startups ermöglichen, in dem Fall eine Pitch-Veranstaltung zu machen. Wir haben in 2 Wochen wieder eine Veranstaltung, wo es um das Thema Online-Vertrieb geht, wo die dann auch untereinander reden können. Wir freuen uns aber, wie gesagt, auch, dass im Umfeld relativ viel passiert, dass Startups ermöglicht, nochmal den Kontakt zu haben zu anderen Startups, Erfahrungsberichte von anderen Startups zu hören, um so mit den Problemen, mit denen man dann täglich zu kämpfen hat, die bei so einem Startup einfach nochmal anders sind als bei so einem etablierten Unternehmen. Mit 10 Jahren gehörst du ja jetzt eigentlich schon zu den etablierten Unternehmen, aber gerade so in den ersten Jahren, da bin ich auch mal gespannt, wie du das berichtest, da ist es natürlich anders. Das sind keine eingespielten Prozesse, da sind Problemstellungen, die es später einfach nicht mehr so gibt. Und da ist es einfach gut, wenn man mal mit dem Gründer nebenan sprechen kann, zum Beispiel über das Thema Steuervorauszahlung, wie habt ihr das gelöst? Das geht in 5 Minuten an der Kaffeemaschine, da weiß man darüber Bescheid. Jetzt ist es ein großes Problem, wenn man sozusagen alleine ist. Deswegen ist das natürlich für die schon eine besondere Situation, dass sie jetzt da überhaupt keinen Austausch mehr haben. Deswegen versuchen wir das über solche Formate zu machen und freuen uns da auch, wenn es Formate drumherum gibt, wo diese Interaktion dann eben noch stattfinden kann.
Ja, und ich habe mitbekommen, dass es Initiativen sogar aus den Startups selber gibt, ne? Dass die sich zusammenschließen und es gibt ja so ein Ding, Startups helfen Startups, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie es heißt, in Saarbrücken. Weißt du, was ich meine?
Ich denke schon, das ist das, was von der Phase 15 initiiert worden ist.
Genau.
Grüße. Ja, genau, das ist ein Zusammenschluss von Startups, was wir auch immer besonders gut finden. Also ich nenne es immer aus der Szene für die Szene. weil da die Problemstellung sozusagen direkt angegangen werden kann und jeder Gründer ja irgendwie weiß, was da gerade bei ihm los ist. Was wir machen, sind die Dinge, die sich eben nicht so schnell organisieren lassen, die ein bisschen größeren Aufwand haben, dass wir die angehen. Aber genau, es gibt eben auch Initiativen von den Gründern selber. Und das ist natürlich auch immer das Spannende zu sehen und zeichnet Gründer aber auch aus, ne? dass sie so Phasen wie jetzt, die man ja durchaus irgendwie so ein bisschen als Krise bezeichnen kann, dass die versuchen auch für sich zu nutzen und dass da was Neues entsteht. Das ist schon auch gut.
Mhm. Und was jetzt eure Aktivitäten so angeht, eure Beratungsaktivitäten, ist wahrscheinlich sehr viel auch einfach auf Krisenbewältigung abgestellt, oder nicht? Ich weiß zum Beispiel von meiner Steuerberaterin, wenn ich von der irgendwas will, dann sagt die immer, ja, ich muss noch gerade 20 Nothilfeanträge ausfüllen und dann habe ich wieder Zeit.
Ja.
Ist das bei euch ähnlich?
Das ist bei uns durchaus ähnlich. Also wir versuchen auch den Kontakt zu den Gründern immer zu halten und so ein bisschen zu hören, was da gerade Sache ist. Also wir haben insbesondere, als es losging mit diesem Shutdown, haben wir versucht, möglichst viele Gründer zu erreichen und das Signal zu setzen, ey, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr Herausforderungen habt, wir sind da, wir wissen, dass das jetzt eine besondere Situation ist und da, wo wir helfen können, da helfen wir auch gerne. Auch da, finde ich, ist das eine wirklich gute Situation. Das haben sich gleich relativ schnell viele Gruppen gebildet. Da haben sich Rechtsanwälte und Steuerberater zusammen getan und haben Runden initiiert, wo man sich regelmäßig in Zoom-Meetings getroffen hat, wo gut informiert worden ist, welche Förderprogramme gibt es, wie kommt man an die Förderprogramme ran, wenn das mit den Förderprogrammen noch nicht so gut lief, was ja irgendwie so auch ein bisschen in der Natur der Sache liegt, ne? Also auch bei den Institutionen, bei den staatlichen liegt jetzt nicht oder nicht unbedingt so ein Krisenplan dann in der Schublade, den man nur rausholen muss und es läuft dann reibungslos. Dass die dann nachgehakt haben, wie ist das, wo komme ich jetzt, ob das eben diese 5.000 Euro oder 10.000 Euro oder diese Überbrückungskredite, diese Stundungen und sowas, was ist da der aktuelle Stand, was sind die Rückmeldungen vom Finanzamt, da gab es sehr viele Initiativen und was bei uns eine der wichtigsten Dinge war, denke ich, die wir initiiert haben ganz am Anfang, ist, dass wir die Informationen, die wir gesammelt haben, und da sehen wir auch so ein bisschen unsere Aufgabe ja drin, weil vieles bei uns zusammenläuft, haben wir in einen wöchentlichen Newsletter gepackt und haben den verschickt und haben gesehen, dass der sehr gut angenommen wird, damit jeder Gründer informiert ist, was kann ich gerade wo machen.
Großes Kompliment für den Newsletter. Also da ziehe ich auch sehr viele, erstens sehr viele Informationen her und zweitens auf eine sehr übersichtliche Art und Weise sehr gute Veranstaltungstipps.
Danke, nehme ich gerne mit. Da muss ich auch wirklich sagen, wirklich ein Riesenkompliment an das Team, weil die Situation hat mein Team ja natürlich genauso getroffen wie alle anderen auch. Und ich fand es wirklich toll zu sehen, mit was für einem großen Enthusiasmus die das angegangen sind. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben die Tools, die durchaus ein bisschen stiefmütterlich bei uns behandelt worden sind, wie Slack, wie Trello oder sowas, die haben das sofort genutzt und den internen E-Mail-Austausch zu reduzieren, haben wir eben Slack benutzt, um dann da zu sehen, dass jeder immer in the loop sozusagen ist, was gerade passiert, alle Aufgaben, die so anstehen, die machen wir an unsere Pinwände in Trello. Wir arbeiten auch mit so einem Kollaborationstool bei uns an der Uni Teams, was auch relativ schnell eingeführt worden ist. Und wie selbstverständlich haben die das alle angenommen und nutzen das. Und dadurch war dann einfach auch die Kommunikation, und das, glaube ich, ist eines der wichtigsten Dinge.
Das kann ich bestätigen.
Die konnten darüber auch aufrechterhalten. Und ich finde auch da im Umfeld, da sind auch spannende Sachen passiert, so wie jeder das nimmt. Ich hatte es ja im Vorfeld schon mal gesagt, ich habe das ja auch bei dir auf deinem Kanal gesehen. Ich finde das super, was du da auch für Aktionen gemacht hast. Ich habe das auf Instagram gesehen. Auch mit einer gewissen Prise Humor die Sachen zu nehmen, dass du deine Bestellungen einfach, dass du da mal eine Rolle Klopapier oder sowas dazugelegt hast. Finde ich total super, dass man da einfach so einen Umgang damit hat, dass man sagt, ey, ne, es passiert gerade viel und wir sind vielleicht auch alle in einer unterschiedlichen Situation, aber es trifft uns irgendwie alle und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir damit umgehen.
Ich glaube, ohne Humor geht es auch gar nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ja, dass das Starterzentrum humorlos geworden ist. Obwohl, ja, nee, ich glaube, der Maschmeyer hat es gesagt. Ich habe es irgendwo bei Twitter oder so in der Überschrift mal aufgeschnappt, dass die Startups die größten Verlierer der Krise sind, weil die reihenweise kaputt gehen. Kannst du das bestätigen? Hast du so einen Überblick?
Also so aus meinem Umfeld, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass sie reihenweise kaputt gehen. Ich glaube aber, dass die Startups eine ganz besondere Herausforderung haben und dass sie auch im ersten Schritt nicht so sehr im Fokus standen. Als diese ganzen Hilfsprogramme gestartet worden sind, hat man Unternehmen im Blick gehabt und auch Startups sind jetzt, gerade wenn sie gegründet sind, in ihrer Rechtsform erstmal Unternehmen. Aber sie können natürlich noch nicht das dokumentieren, was andere Unternehmen können. Ne? Und da sind sie durchaus auch in der schwierigeren Situation, was das angeht, als jetzt irgendwie der Friseur um die Ecke, der auch große Schwierigkeiten hat, weil bei dem das Kontaktverbot natürlich ganz extrem war. Aber trotzdem war das erstmal ein Laden, der sagen konnte, hier, uns gibt es schon über 10 Jahre und wir haben folgende Umsätze gemacht und wir wollen jetzt diese 10.000 Euro nicht nur abgreifen, sondern bei uns geht es wirklich darum, eine Existenz, die funktioniert, dass die weiterläuft. Und das kann ein Gründer gerade in der Anfangsphase, das kann der natürlich nicht, ne? Der hat vielleicht im Idealfall VC-Geld bekommen, womit er sich eine Zeit über Wasser halten kann, aber der generiert noch überhaupt gar keine Umsätze. Und das ist eine besondere Schwierigkeit. Und das hat so ein bisschen gedauert und da haben viele Verbände gute Arbeit auch geleistet, darauf hinzuweisen, dass das für Startups eine andere Situation ist als für etablierte Unternehmen. Und ein Startup, das ist jetzt auch nicht nur in den ersten 3 Monaten, sondern durchaus auch in den ersten 3 Jahren oder je nachdem, in welchem Geschäftsfeld die unterwegs sind, dass das durchaus auch ein bisschen länger sein kann. Eine besondere Schwierigkeit für diejenigen, die in der Finanzierungsrunde waren oder sind, das ist nochmal ein anderes Thema, weil denen geht nämlich das Geld aus. Die kommen eventuell nicht für diese staatlichen Unterstützungsprogramme, die konnten die noch nicht sich dafür bewerben. Und es war schon so, dass wir da gehört haben, dass Investoren gesagt haben, finden wir nach wie vor spannend, total super, aber nicht im Moment.
Ne, weil es einfach länger dauert, ne, bis Umsätze generiert werden.
Ja, ne, und da war eine große Ungewissheit dran, drin und das war extrem schwierig. Also deswegen würde ich die Aussage so unterschreiben, dass sie die größten Verlierer sind. Das würde ich so noch nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass die jetzt reihenweise kaputt gegangen sind, aber ich würde schon sagen, dass das für unter den Unternehmen die Gründer nochmal eine besondere Herausforderung hatten.
Ich hätte mir ja vorgestellt, also ich habe das so diese ganz Early Stage hatte ich mir gar nicht so vorgestellt, dass die es so schwer haben würden, wenn man eine Förderung zum Beispiel hat, ein, weiß ich nicht, ein BMWI-Projekt, ein Exist-Projekt oder sowas, das läuft ja, ob Krise ist oder nicht, und entwickeln kann man auch in der Krise. Vielleicht nicht ganz so gut, aber ich glaube, gerade Exist ist auch pauschal verlängert worden wegen Corona, ne?
Ja, kostenneutral ist es erstmal pauschal verlängert worden. Das ist was anderes. Wenn du halt am Ende deiner Förderung warst, dann musstest du nochmal einen Antrag stellen, der wohl vom Projektträger auch wohlwollend geprüft worden ist, aber da gab es keinen Automatismus. Okay. Unsere Förderung läuft schon aus. Jetzt würde ich nochmal das wiederholen, was wir eigentlich unseren Gründern auch immer sagen. Eine Förderung auch über einem Jahr ist eine verdammt kurze Zeit. Unsere Erfahrung ist gerade das erste Jahr, das vergeht wie im Fluge. Und im Grunde genommen, wenn man externe Gelder braucht, wenn man Wachstumskapital braucht, muss man sich eigentlich nach spätestens 6 Monaten oder nach dem 6. Monat muss man sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und muss sich, ich nenne es mal VC-ready machen. Mhm. Das trifft dann einfach schon auf ganz viele zu, die diese Förderung haben. Eine Ausnahme, gerade die in der frühen Phase sind, bilden die vielleicht gerade erst ihre Förderung bekommen haben oder die gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Bei denen ist es dann vielleicht noch nicht ganz so dramatisch am Anfang. Da ist es dann erst hinten raus oder wäre es dann erst hinten raus ein Problem. Für alle anderen, die müssen dann schon den Kontakt aufnehmen. Und da sind wir bei so einem Thema, ne? Also wie nimmt man Kontakt zu VCs aus, wenn du sie nicht mehr auf den ganzen Messen triffst, ne? Also ich bin in unzähligen Newslettern, wo ich die Einladungen zu Gründermessen in ganz Deutschland bekomme, in ganz Europa bekomme. So, und die werden auf einmal alle abgesagt. Und das sind schon, da hat man das auch nochmal gemerkt, wir sind ein Messeland, es funktioniert viel über Messe. Messe ist ein Vertriebsweg und der ist jetzt auf einmal weg.
Mhm. Ja.
So, da, glaube ich, muss man auch erstmal mit umgehen, weil jeder hat so seine Strategie auch. Und ich glaube, da muss man sich schon auch nochmal schütteln und gucken, ja, wie komme ich jetzt an die Leute dran, an die ich wahrscheinlich dort getroffen hätte.
Da gibt's auch Strukturen. Man kann zum Beispiel Zoom nutzen, um so eine moderierte Runde machen und dann auch Leute in separate Räume schicken und so. Aber das muss dann alles moderiert passieren und es muss Initiativen geben. Und du kannst es natürlich nicht mit 10.000 Leuten machen, die auf so eine Messe gehen würden. Aber ich habe da schon mehrere sehr coole Ansätze erlebt, wie man sowas machen kann in einem kleineren Rahmen, also mit 50 Leuten ungefähr. Da ist sehr, sehr viel möglich. Und davon, denke ich, wird es demnächst noch viel, viel mehr geben. Denn ich gehe eigentlich nicht mehr davon aus, dass wir dieses Jahr noch Messen erleben werden.
Und wahrscheinlich nicht. Das
wollte auch in der Art sowas machen. Das wird wohl nicht stattfinden. Also bis es einen Impfstoff gibt, sehe ich da schwarz. Und da werden wir uns noch sehr lange arrangieren müssen. Und ich glaube aber auch, dass wir da noch sehr, sehr viele sehr, sehr viele Best-Practice-Beispiele sehen werden, wie man das auch machen kann, wenn es keine Messen gibt.
Ja, also das finde ich ist ja das Spannende. Ich glaube, es passiert gerade viel und es wird sich auch viel ändern. Und ich glaube, umso länger diese Krise anhält oder die Situation, umso länger die Situation anhält, umso stärker wird sich das, ich sag mal, Nutzerverhalten von jedem von uns, ob das im B2B ist oder ob das im B2C ist, das wird sich ändern. Da hätte ich auch mal eine Frage an dich. Und zwar, hat sich das bei euch auch irgendwie geändert? Also so der Versand von Chemikalien oder die Anfragen, die zu euch kommen, gab es da auch so eine Änderung in der Kommunikation? Ist das vielleicht noch mehr ins Online gegangen? Wie hat sich das bei euch dargestellt?
Komischerweise hat sich da überhaupt gar nichts geändert. Also alles, was hier aus Carbolution raus zum Kunden geht, also das Verhältnis zum Kunden, das ist ganz genau, wie es vorher war. Also einige Unis haben natürlich geschlossen, einige haben offensichtlich auch Hals über Kopf geschlossen. Da haben wir Pakete hingeschickt und die Pakete kamen zurück, weil die Uni plötzlich nicht mehr da war, die 2 Tage vorher noch bestellt hat. Also das, so Dinge gab es schon, aber was Bestellungen angeht, die reinkommen, die kommen noch genauso, wie sie vorher gekommen sind. Die ersten Unis haben ja jetzt auch schon wieder auf. Da kommt sehr viel im Moment. Wir stellen fest, dass es einige Bestellungen offensichtlich gibt, die es ohne Corona nicht gegeben hätte. Einige unserer Kunden sind ja auch am Forschen. Aber was die Tools angeht, da hat sich gar nichts geändert. An meinem Alltag hat sich sehr viel geändert, denn ich habe ja auch abends die eine oder andere Veranstaltung, die man wahrnimmt, ob jetzt beruflich oder privat. Das ist natürlich gar nicht im Moment und auch schon seit 8 Wochen nicht mehr, ne? Stattdessen hat man so seine 1-2 Zoom-Meetings am Tag oder ich sage immer Zoom, stellvertretend für Google Meet und Google Hangout und Teams und alles, was es noch so gibt.
Ja, weil ich glaube schon, dass ich da dass es da jetzt für noch mal eine stärkere Akzeptanz gibt. Ne?
Ich glaube auch, dass das bleiben wird. Ne? Ich habe letzte Woche schon gesagt, wenn ich so eine Abendveranstaltung habe, wenn ich dann eine Stunde irgendwo hinfahre und dann dauert die Veranstaltung eine Stunde und ich fahre eine Stunde wieder zurück, das würde ich in Zukunft eigentlich viel lieber bei Zoom machen. Wenn das, ich weiß nicht, das könnte eine Podiumsdiskussion sein, die man sich auf Zoom anguckt oder als Webinar dann anguckt. Das könnte auch, was ich letztens gemacht habe, war so ein Business-Speed-Dating über Zoom. Das ist auch möglich. Das geht alles, ohne dass man irgendwo hinfährt Und also ohne, dass man die Umwelt damit belastet und ohne, dass man auch die Zeit aufwendet. Denn wenn ich eine Stunde hinfahre und eine Stunde wieder nach Hause fahre, dann dauert der Termin für mich 2 Stunden länger. Und das wäre eben in Zukunft nicht mehr der Fall, wenn wir diese Tools, die wir ja, glaube ich, alle jetzt kennengelernt haben, wenn wir die in Zukunft stärker nutzen würden. Ich wäre da sofort dabei.
Ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich glaube, für die Zukunft wird das allerdings so sein, dass wir nicht ein Entweder-Oder haben, sondern ich glaube, wir werden in Zukunft beides haben. Ich habe schon häufig gehört, dass man das Persönliche nicht ersetzen kann. Das glaube ich, das ist so. Und es wird in Zukunft auch Veranstaltungen geben, wo es eben um das Persönliche geht, wo es um den persönlichen Austausch geht, wo man einfach mal dann abends zusammen nach so einer Veranstaltung noch an einem von den berühmten Stehtischen steht und einen Gerstensaft zu sich nimmt. Aber es wird gerade bei Veranstaltungen, die sehr stark inhaltsgetrieben sind, ist so ein bisschen meine Vorstellung, wo es wirklich darum geht, dass Inhalte transportiert werden. Da, glaube ich, werden wir eine große Akzeptanz auch in Zukunft für diese Online-Geschichten haben. Und dass man dann eben nicht mehr durch die Gegend fahren muss. Und dadurch wird die Region, in der man an sowas teilnehmen kann, auch nochmal geringer. Also ich weiß nicht, wie das dir ging, aber ich hatte durchaus auch mal Konflikte mit Terminen, die man eben hier hat und spannenden Veranstaltungen, wo man aber dann schon mal 200 oder 300 Kilometer fahren muss. Und an denen konnte man dann eben nicht teilnehmen. Und das, glaube ich, das wird dann darüber ermöglicht. Und deswegen glaube ich, deshalb glaube ich, werden wir in Zukunft dann stärker noch beides haben. Ja. Da muss man dann nur aufpassen, dass man nicht jeden Abend irgendwas hat. Dass man nicht montags im Online-Meeting ist, dienstags Präsenz, mittwochs wieder online, donnerstags wieder Präsenz.
Das wäre ein ganz guter Wechsel, ja. Am besten noch jede Woche gleich, dass man sich darauf einstellen kann, dass man auch immer wieder Zeit hat zum Nüchternwerden zwischendurch.
Ja. Ja, das ist richtig, ja.
Akt der Berufsnetzwerker, der sich damit auskennen muss.
Ja.
Jens, gibt es irgendwas, was du der Krise Positives abgewinnen kannst? Das ist immer meine Abschlussfrage.
Krisen sind natürlich immer irgendwie belastend, aber...
Du hast eben schon das Wort Krise vermieden und hast gesagt, die Situation.
Ja, weil ich glaube, man muss die Situation einfach annehmen, wie sie ist, und man muss und man kann auch das Beste draus machen, und in Notsituationen wird man auch immer besonders kreativ, und es ist so ein bisschen Katalysator für Ideen auch. Und das ist so eine Eigenwortschöpfung, die aber durchaus positiv gemeint ist. Ich nenne es immer die Zwangsdigitalisierung, die wir jetzt erlebt haben. Die ist sehr gut, weil ich glaube, die viele jetzt erlebt haben, dass Digitalisierung nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern gerade wie du es beschrieben hast, was diese Veranstaltungen angeht, durchaus positive Aspekte hat. Und dadurch, dass wir uns mit diesen Themen jetzt intensiv auseinandersetzen müssen, hatten wir eine viel höhere Akzeptanz. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist häufig nicht ein Entweder-Oder, entweder online oder Präsenz, sondern es muss immer der Sache dienen. Und dadurch, dass wir jetzt gesehen haben, wir brauchen Bandbreite, wir brauchen schnelles Internet, wir brauchen Digitalisierung, hat da viel stattgefunden. Die Leute haben auch das Thema Homeoffice, hat nochmal einen ganz neuen Aspekt bekommen. Viele haben gesehen, dass das gut funktioniert, dass man hervorragend zusammenarbeiten kann. Man hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich glaube, das tut uns, wenn man mal so im Großen spricht, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, das ist jetzt ein sehr großes Fass, was ich aufmache, aber ich glaube, das tut uns gut, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und dass wir so ein Learning by Doing hatten. Und ich glaube nicht, dass es nur daran gelegen hat, dass die Leute sich damit nicht befassen wollten. Sie konnten es nicht, weil uns häufig das Tagesgeschäft erschlägt. Und jetzt war das Tagesgeschäft auf einmal weg und wir mussten uns das Tagesgeschäft erst wiederholen, und das haben wir durch die Digitalisierung geschafft. Und das ist für mich ein sehr positiver Aspekt, den wir durch die Situation, die wir jetzt haben, gewonnen haben.
So ein Schritt in die Zukunft rein, ne? Durch die Krise.
Ja,
absolut. Gefällt mir sehr gut als Bild, ja. Sehr schön. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es war sehr informativ. Das hätte ich mir auch nicht anders vorgestellt. Ich sage vielen, vielen Dank.
Die Freude war ganz auf meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr sehr gerne. Und ich sage ciao, man sieht sich. Viva la KWT und viva la Cabo Rouge. Sehr gut. Ich bedanke mich.
Ja, sehr gerne. Also hat großen Spaß gemacht. Und ja, wie du durch mein Insiderwissen siehst, ich habe deinen Kanal wirklich intensiv verfolgt. Es hat mir Spaß gemacht, immer zu sehen, was du dir da Neues ausdenkst. Ich finde es gut, wie du auch dein Marketing betreibst. Ich meine, du hast es ja schon immer gehabt, ne? Ob das jetzt der große Mann mit der Lupe war, der auf deinem auf dieser Wand da war, oder wie du deinen Instagram-Kanal bedienst und sowas. Das passt nicht zu jedem, aber ich finde es einfach schön, wenn das einfach auch mal was anderes ist. Also finde ich, das einfach ein gutes Beispiel.
So ganz, ganz am Anfang hat mir mal einer gesagt, Corporate Identity hat auch was mit Identity zu tun. Ne? Also deine Firma bist immer du selber. Und ich habe das so ein bisschen vielleicht noch versucht, so ein bisschen weiter zu dehnen, ne? Dass die Firma vielleicht manchmal mehr ich selber ist, wie es vielleicht oder wie es so angenommen wird. Ne? Es wird angenommen, hier kommt ein Chemikalienhändler, ja, der muss ja seriös sein, der muss ja mit Schlips und Krawatte kommen, denn der will ja Geschäft machen. Also jeder stellt sich so einen Außendienstmitarbeiter vor. Denn die anderen schicken alle ihre Außendienstmitarbeiter. Und da muss ich eben was dagegen setzen. Die anderen sind alle viel größer als ich. Die anderen sind viel mächtiger. Und die Außendienstmitarbeiter kennt auch schon jeder, wenn die irgendwo aufschlagen. Und dann muss ich kommen und ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen.
Ja.
Und das ist so der Weg, den ich gefunden habe. Und es macht mir einfach auch Spaß. Also ich muss mich nicht verstellen, um einen Instagram-Kanal so zu bedienen, wie ich das tue.
Für mich ist immer das Thema Authentizität. Ne? Die kommt von innen heraus und natürlich gibt es immer noch einen Unterschied, wie man mit seinen Kumpels redet und wie man mit einem Geschäftspartner redet. Das ist ja ganz natürlich. Das ist auch in Ordnung. Aber diese Wege, die müssen nicht diametral entgegengesetzt sein. Ne? Mhm. Also du musst nicht, keine Ahnung, dir eine andere Frisur machen, nur weil du jetzt irgendwo anders hinfährst. Sondern auch da kann man ja einfach bei sich selber bleiben. Das heißt ja nicht, dass das unseriös ist, sondern man ist einfach nur authentisch. Und ich glaube, dass das bei jedem, oder mir geht es so, bei jedem, bei dem ich das Gefühl habe, dass er authentisch ist, also trotz in seiner Rolle, in der er gerade ist, aber wenn er da authentisch ist, dann ist mir das doch viel lieber, als wenn ich das Gefühl habe, da so eine Inkohärenz festzustellen. Und das ist doch häufig was einen dann irgendwie stört. Ne? Also wenn man irgendwie nach außen hin dann versucht, alles so zu machen, wie so ein Großer, aber da ist nichts dahinter. Spätestens wenn einem das auffällt, dann stört einen das auch. Und so finde ich es so super.
Ja, ich glaube, das hat alles sehr viel mit Ausstrahlung zu tun. Und du kannst nur was ausstrahlen, wenn du dich in deiner Rolle wohlfühlst. Ich hatte hier auch schon Außendienstleute, den hast du angemerkt, die stehen morgens nicht auf mit dem Chaka, das eigentlich ein Außendienstmitarbeiter braucht. Ne? Mhm. Die sitzen hier, gucken nur unter sich und fühlen sich total unwohl und denken nur, hoffentlich bin ich hier bald wieder raus. Hoffentlich kauft er nicht noch was. Versuche ich zu vermeiden.
Nee, das finde ich wirklich gut. Das finde ich wirklich gut. Also ich mag das ja ganz generell, ne? Diese Unterschiedlichkeit in vielen Dingen. Man muss das nicht alles mögen, aber man muss mögen, dass nicht alles gleich ist, sondern dass es eben eine Vielfalt gibt und bei der man sich dann entscheiden kann, was einem da irgendwie zusagt. Und da haben ganz viele einfach Platz drin.
Jetzt haben wir ja das Gespräch eigentlich schon beendet, ne? Aber in dem Fall könnten wir eigentlich noch einen dran setzen, so wie das damals der Seehofer mal im
Heute Journal, ja.
Wir können das alles senden.
Ja, ganz genau. Also sage ich auch hier, kannst du alles so senden, kannst du so nehmen.
Dann machen wir jetzt hier den Schnitt.